Herzliches Willkommen zu den unbekannten Geschichten von Menschen am Karriereanfang. Es ist Montag, der 15. März. Ich bin Henrik Vorbrücker, Musiker und Journalist. Und es ist quasi heute Premiere. Alexander, wir sind in der mittlerweile, ich glaube, es ist die 19. Sendung. Lass es die 20. sein, aber ich sage 19. Sendung.
Ja. Ja.
Und wir sitzen zusammen in München.
Unglaublich, oder? Ja. Wir sitzen zusammen in, also ich kann es nicht fassen. Ich sehe dich,
ja,
aber ich glaube, du bist eine Vater Morgana.
Wahrscheinlich, oder eine Mutter Morgana.
Ja, man weiß es nicht. Es ist unglaublich. Wir sitzen tatsächlich hier in München in meiner Wohnung von Angesicht zu Angesicht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Henrik, haben wir uns jetzt 2,5 Jahre nicht gesehen.
Tatsächlich. Und sowas nennt man Freunde.
Ja, also 2,5 Jahre haben wir uns echt nicht gesehen, also in Persona. Wir haben aber jede Woche miteinander gezoomt, ne?
So ist es. Ja. Der Podcast hat unsere Freundschaft gekittet.
Ja, aber was war da los? Warum haben wir uns so lange nicht gesehen? Was, also Corona, habe ich gehört, war dazwischen, aber
einfach,
vorher,
einfach,
was war vorher? Waren wir so busy oder was? Haben wir so busy getan?
Auseinandergelebt.
Ja, wahrscheinlich.
Auch,
ja.
Ne? Das passiert auch, ja, in den besten Beziehungen.
Der Podcast hat uns wieder zusammengebracht, auf eine Art.
Richtig, total. Und da haben wir heute einen Gast. Und zwar einen, ich glaube, der ist schon ein richtig guter Gast diesmal.
Oh ja.
Diesmal ist es endlich mal ein richtig, richtig guter Gast.
Jawohl, es ist ein fantastischer Gast und ich habe die Ehre, ihn vorzustellen. Bei uns ist heute nämlich Bobby Schulz. So, jetzt passt auf, das ist ein Tausendsasser, dieser Mann. Er ist 30 und man kann so viel über ihn erzählen. Wir haben uns ein paar Punkte rausgepickt, was wir von ihm vorstellen. Er wird dann später präzisieren und uns erklären, was davon stimmt, was davon nicht. Folgendes: Bobby Schulz ist aus Pegnitz. Er hat die Berufsschule abgeschlossen. Erzählt, dass er im ersten Gesellenjahr eine totale Erniedrigung in der Schweiz erlebt hat, in einem 5-Sterne-Restaurant. Und zwar als Koch. Er hat mit 25 dann seinen Meisterbrief erhalten und dann ist er erstmal in die USA gegangen und zwar als Privatkoch. Hat dort als Privatkoch für 2 Familien gekocht. Hätte dort auch anscheinend eine Firma übernehmen können, hat es nicht getan. Dann kam mit 26 ein interessanter Schritt und zwar ist er nach China gegangen, um dort in einem Kampfsportkloster, ich glaube, Kung Fu zu machen.
Ah ja.
Ziemlich heftig. Dort hat er also Disziplin erfahren, Energie erfahren und das dann kanalisiert mit 27 Jahren in sein erstes eigenes Restaurant und zwar in Trebgast, der sogenannte Theatergarten. Jetzt in der Corona-Zeit hat er sich auf High-Convenience-Produkte spezialisiert, auf handgemachte Pasta, einen eigenen Online-Shop gegründet und hat sogar einen YouTube-Kanal, wo er Cocktail-Rezepte veröffentlicht und ihre Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschreibt. Wenn das nicht ein unglaublicher Reigen ist an Tätigkeiten, Servus Bobby Schulz.
Servus, grüßt euch. Vielen Dank für die Einladung und für die Vorstellung. Ihr habt ja schon direkt alles nicht gesagt über mich.
Ja, damit
gut,
tschüss.
Damit ciao, ne? Genau. Nee, Bobby, das ist ja genau ein unglaublicher Lebenslauf schon mal. Was von diesen Stationen, die wir genannt haben, sind die alle so korrekt? Wir waren uns irgendwann nicht mehr sicher, weil wir so viele Informationen über dich hatten. Man muss auch sagen, Henrik hat mir gesagt, du bist in Bayreuth ziemlich bekannt. Das heißt, es gibt auch verschiedene Quellen, wie man auf dich kommen kann. Fehlt noch was? Hättest du noch was in diesem Lebenslauf noch hinzugefügt? Wie ist es?
Nee, ihr habt schon ganz gut erklärt, also mit einem kleinen Ausschnitt von dem ganzen großen Erfahrungen in meinem Leben.
Du bist Koch und Restaurantleiter. Jetzt heißt dieser Podcast ja im Untertitel Geschichten von Menschen am Karriereanfang. Nun kann man ja bei dir nicht wirklich behaupten, dass du als Koch am Karriereanfang stehst, aber vielleicht noch als Restaurantleiter. Was muss passieren, um vom Koch zum Restaurantleiter zu kommen?
Ja, das hast du sehr nett gesagt. Also als Koch stehe ich nicht mehr am Anfang, ist es richtig? Und auch als Restaurantbesitzer, das stimmt auch, da stehe ich noch am Anfang, weil man sagt ja selbst, wenn man ein Unternehmen gründet, sind die ersten 3 bis 5 Jahre die härtesten und erst wenn man die überstanden hat, dann kann man sagen, hey, du bist auf einem guten Weg, weil das ist, sage ich mal, zu 80% oder 70% der Firmen und der Startups, die dann fehlschlagen, sage ich mal, mit ihrem Weg in den ersten 5 Jahren. Und tatsächlich stehe ich dieses Jahr, 2020, in meinem vierten Jahr, nee, im fünften Jahr, in der fünften Saison wäre ich jetzt tatsächlich mit dem Theatergarten. Mhm. 3 Saisons habe ich geschafft. Die 4. Saison 2020 war Corona. leider geschlossen und jetzt 2021 schaut danach aus, als wäre es auch wieder geschlossen. Deswegen habe ich schon mal die 3 Jahre geschafft und wenn ich jetzt noch das 5. Jahr rumkriege, dann,
dann hast du es.
Dann kann ich sagen, bin ich auch kein Anfänger mehr als Restaurantbesitzer.
Ja, voll, dann ist aber Gott sei Dank für uns, dass wir dich gerade noch so als, in Anführungszeichen, Anfänger abgreifen können. Erklär doch mal so, am Anfang ist doch jetzt mega spannend zu erzählen, was machen die denn alle falsch, diese 70% Startups, diese vielen, vielen Restaurants, die irgendwie das einfach am Anfang nicht schaffen? Was machen die falsch? Oh. Was machst du richtig?
Oh, was die falsch machen, weiß ich natürlich nicht. Ich weiß zum einen, was ich anders mache als manche, die es vielleicht nicht schaffen.
Hau raus.
Ich glaube, viele, zum einen gibt es ja auch viele, viele Gründer, sage ich mal, was in der Gastronomie auch, was die Gastronomie betrifft, die gar nicht in der Branche tätig waren. Also die komplette Quereinsteiger sind und einfach mal denken, ja, wir machen einfach ein Restaurant auf oder auch Imbiss, zählt ja alles unter Gastronomie letztendlich, wo aber gar keine Erfahrung darüber haben. Ich meine, das ist ja schon mal das Erste eigentlich, ne? Wenn ich nicht weiß, wie ich koche oder das noch nie weiter gemacht habe, sondern jetzt einfach auf die Schnelle anfange mit irgendwelchen Rezepten und damit dann sage, ich bin jetzt geiler Restaurantbesitzer oder kann das führen. Ich meine, dann gehört natürlich sehr, sehr viel Glück dazu. Aber wenn man jetzt, wie ich jetzt 10 Jahre schon in der Branche tätig war und dann aber auch in ganz vielen verschiedenen Restaurants gearbeitet hat und Hotels, auch auf der Welt, in verschiedenen Ländern, hat man doch sehr viel Erfahrung sammeln können. Ist ja nicht nur die Gerichte, die verschiedenen, die man lernt, sondern vor allem die Abläufe, in diesen Stresssituationen zurechtzufinden. Also wenn jetzt im à la carte, sage ich mal, wenn man ganz normal ins Restaurant geht und ein Essen bestellt, sind es ja nicht nur 2 Leute, die das Essen bestellen, sondern es sind ja meistens 80 Leute, die in der gleichen Zeit kommen. Und damit muss man dann die Reihenfolgen wissen und wann man die Gerichte zubereitet, dass die alle gleichzeitig rausgehen und natürlich auch heiß sind und schmecken. Und wenn ich natürlich als Quereinsteiger komme, dann denke ich, okay, ich mache jetzt die 2 Personen, danach mache ich die anderen 2 Personen, danach die nächsten 2 Personen, dann bin ich übermorgen noch drüber.
Ja.
Und ja, und zum anderen ist es natürlich auch oft so bei Startups, sage ich mal, ich glaube, die Kalkulation passt da manchmal nicht. Also die sehen zum ersten Mal Umsätze und denken, das sind Einnahmen, also Gewinne. Ja, die denken, das ist ihr Geld, was sie jetzt verdient haben. Ist ja auf eine Art und Weise so, aber der Umsatz heißt ja nicht, das ist jetzt das Geld, was ich bar in meiner Tasche habe und ausgeben kann, sondern diesen Umsatz muss ich erstmal durch ganz viele weitere Wege minimieren, dass ich dann sehe, dass es dann nur noch ein Fünftel in meiner Tasche bleibt. Und die denken, also viele denken, sage ich mal, ja, wir haben jetzt so viel Geld und gönnen uns jetzt Luxusgüter, geile Autos, auch wenn es der Steuerberater empfiehlt meistens, ja, kauft euch einen Firmenwagen und so, aber in Wirklichkeit habt ihr das Geld noch gar nicht dafür.
Ja.
Da sind schon viele Faktoren, die dazu zählen auch, dass man schnell scheitert, sage ich mal.
Das glaube ich. Also für viele ist es so eine Romantik, so das eigene Restaurant zu besitzen. Man fängt mal an, ist ja auch irgendwie ein gefühlt erstmal freies Arbeit, man ist ein eigener Boss. Und dann merkt man aber, oha, 80 Gerichte auf einmal. Wenn man jetzt aber wie du professionell das Ganze angeht, das heißt, du hast das gelernt, du bist zur Schule gegangen, du hast in Restaurants gearbeitet, kommen wir gleich noch zu, in richtig krassen Restaurants. Was ist denn dann der erste Schritt, ganz professionell ein Restaurant aufzumachen? Was muss man als erstes tun? Wie ging das bei dir los?
Was man als erstes tun muss? Also als erstes braucht man auf jeden Fall natürlich erstmal die Bildung dafür, ja? Also das Wissen, wie gerade schon gesagt, also schon mal ein bisschen das Grundwissen, sage ich mal, was dazugehört überhaupt. Nicht nur das Essen kochen, wo die Lebensmittel herkommen, wie man die Lebensmittel verarbeitet, sondern auch das, wie soll ich sagen, das Kaufmännische, ja? Ich muss wissen, wie man ein bisschen mit Zahlen jongliert. Ich muss wissen, wie man Mitarbeiter führt, wie man sie einarbeitet, wie man Gäste betreut. Man muss die Lage, eine gute Lage erstmal fürs Restaurant finden. Das ist ja auch so. Man kann nicht einfach, so wie ich jetzt, am Ende der Welt mitten im Wald ein Restaurant aufmachen und da kommt kein Gast. Wenn natürlich kein Theater da wäre. Ja? Durch das Theater habe ich ja natürlich eine große Risikominimierung. Das war ja auch mein Grund, wieso ich ans Ende der Welt gegangen bin, um im Wald ein Restaurant aufzumachen, weil da in Deutschland das Deutschlands Nummer 1 Amateurtheater ist und hat jedes Jahr ganz normal seine Saison mit 30.000 bis 40.000 Zuschauern binnen 3 bis 4 Monaten und das ist natürlich eine große Risikominimierung. Wenn das Theater nicht da wäre, würde ich natürlich diese Lage niemals aussuchen für ein Restaurant.
Vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein bisschen genauer sagen, also dein Restaurant ist eben in Trebgast und du hast aber, glaube ich, zwei Restaurants und das andere ist verknüpft. Du hast gesagt, das eine mit dem Amateurtheater, das andere ist aber doch eigentlich auf dem grünen Hügel verknüpft mit dem Festspielhaus, oder?
Genau.
Ist das richtig?
2019 habe ich dann zusätzlich noch die gastronomische
Einrichtung Walhall. Gastronomische
Bewirtung übernommen bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth auf dem grünen Hügel. Ja. Ist es überhaupt der grüne Hügel oder der rote Hügel? Da finde ich mich auch immer nicht zurecht mit den ganzen verschiedenen Hügeln in Bayreuth.
Wir hatten immer gesagt, roter Hügel ist Medienwissenschaft, grüner Hügel ist Festspiele, ne? So war das doch bei uns damals, ne? Wir hatten doch damals an den Medienwissenschaften in Uni Bayreuth immer Red Hill Productions.
Ja, ja, stimmt.
Genau, das war, glaube ich, der rote, ja? Ich muss da mal
unten auch mal gucken. Ich glaube, das ist tatsächlich der grüne Hügel,
sehr so viel ich weiß. Ja, sehr gut. Ja, da stehen auch sehr, sehr viele Bäume.
So ist es.
Nee, genau. 2019 habe ich da die Valhalla-Lounge geführt. Und das sind die Richard-Wagner-Festspiele, weltweit berühmt. Und in Trebgaster Theatergarten ist halt das Amateurtheater, was Deutschlands Nummer 1 Theater ist. Aber natürlich beides Corona-bedingt, alles ausgefallen 2020 und jetzt 2021, so wie jetzt die Lage ist, wird es auch wieder ausfallen. Und demnach werde ich natürlich weiter dran arbeiten an neuen Möglichkeiten und Ideen.
Da wollen wir sicherlich drauf zu sprechen kommen, was du dann alles noch vorhast, auch in Zukunft. Jetzt nochmal, einfach um sich das zu vergegenwärtigen, Trebgast Bayreuth. Du warst aber, wie wir gehört haben, auf der ganzen Welt unterwegs. Du hast in verschiedenen Restaurants gelernt, bei verschiedenen Köchen gelernt. Kannst du uns so ein bisschen aus diesem Erfahrungsschatz erzählen? Also, welche Inspirationen und welche Erfahrungen hast du dort machen müssen oder gemacht und wie haben sie dich beeinflusst?
Ja, also mit Ende meiner Ausbildungszeit, das war auch hier in der Region, also Landkreis Bayreuth mit, nach der Ausbildung bin ich direkt in die Schweiz eigentlich gegangen. Da war ich gerade mal Ende 18, ich habe noch ein halbes Jahr hier gearbeitet und dann bin ich direkt nach St. Moritz, also mit Ende 18, Anfang 19, war ich über die Wintersaison, habe ich erstmal Praktikum natürlich gemacht, ich bin erstmal losgefahren, komplett in die Schweiz, ich hatte gar keinen Anhaltspunkt. Ich habe mir 10 Hotels oder so, 5-Sterne-Hotels rausgesucht, aufgeschrieben, habe mich in mein Auto gesetzt und bin losgefahren einfach. Bin ich über Zürich und dann bis nach St. Moritz runter, also komplettes Schlusslicht von der Schweiz, bin ich ca. 10 Stunden gefahren mit dem Auto, habe jedes Hotel abgeklappert, was ich mir aufgeschrieben habe, habe mich vorgestellt und dann wurde mir natürlich erstmal gesagt, ja, in der Schweiz geht es nicht so, dass man einfach kommt, sich vorstellt und dann kriegt man den Job oder nicht oder man kriegt ein Praktikum, sondern man muss sich erstmal schriftlich bewerben. Und dann muss man warten, bis man eine Antwort bekommt. Ja, und dann bin ich wieder nach Hause gefahren nach ein paar Tagen, habe mich schriftlich beworben und dann wurde ich zu einem Vorstellungsgespräch in St. Moritz eingeladen. Also bin ich nochmal die 10 Stunden darunter gefahren. Genau, ja, und dann habe ich direkt dort eine Woche Praktikum gemacht, also Probearbeiten. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen, also ein richtig geiles Team. In solchen Saisonbetrieben, die wirklich saisonabhängig sind, dass man sagt, jetzt eine Skisaison im Winter, im Sommer Wandersaison, da wechselt das Team sehr, sehr oft in Küchen, in der Gastronomie, weil die immer wanderlustig sind. Also gute Köche, ja, nicht unbedingt nur die guten Köche, sondern viele Köche, sage ich mal, die viel Erfahrung sammeln wollen. Die wandern immer von dem einen Restaurant zum anderen. Die sind dann mal ein Jahr dort und dann gehen sie ins nächste Restaurant und immer weiter, um einfach viele verschiedene Erfahrungen sammeln zu können. Und ja, und dann durfte ich dann endlich anfangen. 2 Monate später, glaube ich, habe mich schon richtig drauf gefreut und dann komme ich halt an. Und in dieser Küche, wo 10 Beschäftigte waren, habe ich mich mit 9 verstanden. Die waren echt richtig cool. Und genau die 9 von den 10 waren weg. Und der eine, mit dem ich überhaupt nicht klarkam, der ist dort geblieben.
Shit.
So, naja, also ein komplett neues Küchenteam. Also es mussten ja wieder fremde Leute eingestellt werden. Also waren es wieder so 10, 11 Leute. Aber 9, die halt keine Ahnung hatten von dieser, von der Küche, die dort angeboten wird, sondern nur diese eine Person. So, und der musste dann die Führungskraft übernehmen. Aber der eigentlich, das ist eigentlich nicht seine Person gewesen, also seine charakterische Stärke. dass er eine Führungsposition machen kann oder jemanden ausbilden kann, sage ich mal. Und das war dann schon sehr, wie man es so aus der Gastronomie eigentlich kennt, ein Choleriker, ja. Also ziemlich aggressiv auch alles und das habe ich dann tatsächlich zu spüren bekommen. Okay, in den 19 Jahren, okay, wo man selbst noch gar keine Ahnung weiter hat, wo man wirklich sehr motiviert ist, um zu lernen eigentlich, aber von jemandem genutzt wird oder beziehungsweise von jemand anderem die Erwartung kommt, dass man eigentlich schon ein Profi ist, weil er selber überfordert ist mit der Lage, mit der Situation. Er hat gar keine Zeit, jemanden anderes anzulernen, weil er mit so vielen Sachen auf einmal konfrontiert wurde. Und dann war ich schon gleich von Anfang an ziemlich ein Außenseiter. Und wir hatten dort auch so ein Mitarbeiterhaus, wo dann auf zwei Stockwerken die ganzen Zimmer verteilt waren. Und abends haben halt die Köche, ja eigentlich nur die Köche, auf dem Flur mal gesessen und gut getrunken und auch geraucht und so. Mhm. Und ich, alter Depp, mit 19 Jahren, kein Alkohol getrunken, nicht geraucht, komplett gleich nochmal der doppelte Außenseiter. Und ja, und dann ging es los, bin ich halt in der Schweiz, minus 20, minus 30 Grad hat es nachts gehabt, bin ich joggen gegangen, nach der Arbeit noch. Aha. Und ja, und die Jungs und Mädels haben halt die ganze Nacht lang eigentlich ziemlich durchgedrungen. Ja, und so war das dann immer weitergegangen. Tagsüber musste ich mich in der Küche durchquälen, beschimpfen lassen. Ja.
In so einer Zeit, was hat dir da geholfen?
Sport. In der Zeit hat mir eigentlich der Sport geholfen. Und vor allem tagsüber war es echt schönes Wetter. Es war kein schlechtes Wetter. Wir hatten zwar, die Straßen waren alle gesperrt, weil es war alles wegen Lawinengefahr gesperrt. Die Gäste sind mit Hubschraubern eingeflogen ins Hotel. Aber das Wetter war großartig. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viele Höhenmeter das war. Weil wir waren, ja, St. Moritz liegt schon sehr hoch. Und kann man schon fast sagen, dass wir über den Wolken waren. Also wir hatten echt eigentlich jedes Mal Sonne. Und der Sport natürlich, das war das Wichtigste für mich einfach. Das war die Auslastung, die ich wirklich gebraucht habe. Und da war der Hotelführer, der Chef, der war so nett und hat mich tatsächlich im Fitnessstudio trainieren lassen, von den Gästen eigentlich. Und da war auch kein anderer Angestellter. Also ich hatte da wirklich Glück gehabt, dass der mit mir ganz gut auskommt.
Man hört ja solche Geschichten immer wieder, dass junge Köche, Azubis wirklich erstmal, ich sag jetzt mal ganz straight, Scheiße fressen müssen. Ich höre es auch in anderen Branchen, wenn ich da an Medizin denke, Assistenzärzte, was die durchmachen müssen. Bei den Köchen wird mir das auch immer wieder erzählt. Warum ist es so? Was an der Branche veranlasst erfahrene Köchinnen und Köche, dann so hart zu den Azubis zu sein?
Das habe ich mir auch die Frage gestellt. Ich glaube, also nach dem war dann auch tatsächlich ziemlich Schluss damit. Also ich habe mir in keiner Küche mehr es erlauben lassen, dass man mit mir so umgeht. Es gibt viele Küchen auch in Kfz-Werkstätten, wo ich auch Praktikum gemacht habe, damals vor der Ausbildung noch, dass sie sich wirklich mit vulgären Ausdrücken beschimpfen, sage ich mal. Ja. Das hat mir nie so gefallen. Ich meine, man kann normal reden. Wenn man nichts weiß, muss man halt den jungen Mann oder die junge Dame lehren, sage ich mal. Aber ich bin der Meinung, also der festen Überzeugung, dass sowas geschieht durch Unwissenheit. Das bedeutet, wenn du Führungskraft bist, du bist es ja oft für jemand anderen als Angestellter und du bist ja auch oft die Führungsposition deswegen, weil die Person, die eigentlich die Führung hatte, zum Beispiel entweder weggegangen ist, also man hat sie abgelöst, ob man jetzt wollte oder eher nicht, sage ich mal. Man kommt manchmal in dieses Bild rein, sage ich mal, in diese Führungsposition. Man steigt auf mit der Zeit, weil man über eine gewisse Zeit für diesen Betrieb gearbeitet hat. Da wird man ja dann nachgerutscht, ja, und ob man es will oder nicht. Aber es heißt dann noch lange nicht, dass man diese persönlichen Qualifikationen dazu hat, jemanden zu führen. Und dadurch, durch diese Unwissenheit, wenn jetzt mich jemand fragt, hey, wie schäle ich die Kartoffeln? Ja, aber ich gar keine Ahnung davon habe, dann wäre ich laut, bist du bescheuert? Wie kannst du mich nur sowas fragen? In Wirklichkeit weiß ich es nicht sozusagen, ja, und werde deswegen lautstark, unterdrücke diese Person, dass er mich gar nichts mehr fragt. Aber er arbeitet dann einfach. Er schaut dann selber nach für sich, recherchiert irgendwo und dann gibt er Ruhe. Aber ich glaube ziemlich stark, dass es tatsächlich diese Unwissenheit von Personen ist.
Und dass dadurch so ein Klima dann entsteht, eigentlich durch das eigene Unwohlsein der Vorgesetzten, die dann so ein bisschen eskalieren. Ne? Jetzt hat dich das ja trotzdem nicht abgeschreckt. Du bist ja richtig durchgestartet, ne? Auch nach der Schweiz. Verbessere mich, wenn ich einen zu großen Sprung mache, aber ich würde gerne über München sprechen, weil ich habe noch in Erinnerung, wir haben auch drüber gesprochen damals im Interview, du hast da, glaube ich, 3 Jobs parallel gemacht. Ne? Ich habe nur noch so die Stichpunkte im Kopf. Küche im Krankenhaus, dann noch richtig großes Restaurant, Hotel, ich glaube, wo war das nochmal? Ritz oder sowas, verbessere mich. Und dann hast du noch studiert nebenbei. Also 3 Sachen auf einmal.
Ich muss kurz ergänzen, du hast gesagt, damals im Interview, du hast Bobby im Nordbayerischen Kurier interviewt.
So ist
auch der Kontakt zustande gekommen.
Müssen wir sagen, richtig.
Genau, du bist ja Journalist beim Nordbayerischen Kurier gewesen, wie mittlerweile unsere erfahrenen Hörer natürlich wissen.
Richtig.
Und dort gab es schon mal einen Kontakt zwischen euch.
So.
Okay,
jetzt ist
das wollte ich nur noch hinzufügen.
Vollkommen richtig.
Genau, ja, nach der Schweiz bin ich, jetzt muss ich lügen, ich bin erst nochmal nach Bayreuth gegangen, für ein Jahr circa. Also ich habe hier tatsächlich in Oberfranken nochmal auf dem Asenturm, im Asenturm gearbeitet. Das ist ein Restaurant auf dem Ochsenkopf oben in der Skisaison. Und danach habe ich nochmal in Bayreuth in der Innenstadt gearbeitet für ein Dreivierteljahr. Und dann bin ich damals nach München endlich gezogen, um dort Fuß zu fassen, sage ich mal. Und habe, wie du schon sagst, im Klinikum tatsächlich gearbeitet, im dritten Orden. Aber nicht, weil ich mein Leben lang im Klinikum schon arbeiten wollte, sondern weil ich im Klinikum wahrscheinlich so 300 Euro im Monat mehr verdient habe, als in den anderen Restaurants und Hotels. Aber die Miete ist ja so extrem hoch. Also ich habe in München nicht viel mehr verdient, als wie hier in Oberfranken. Aber die Miete, die war ja fast das Doppelte. So, da konnte ich mir das gar nicht leisten, in einem Hotel zu arbeiten, in einem sehr angesehenen Hotel zu arbeiten, wo ich das Gehalt habe, was mich monatlich die Miete kostet. Und demnach habe ich im Klinikum gearbeitet, von früh um 6 bis Nachmittag um 14 Uhr. Und bin danach von 15 Uhr bis nachts um 11, um 12 meistens noch nebenbei auf die Nebenjobs gegangen. Zum Anfang so 3 bis 4 Mal die Woche. Und genau, um mir dann halt trotzdem noch mein Wissen anzulernen, sage ich mal. Im Klinikum hat man ein bisschen was gelernt, sage ich mal, aber nicht viel. Und ja, das Wissen habe ich mir dann alles sozusagen bei den Nebenjobs angeeignet.
Ultra. Und dann aber auch noch ein, ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben, ein Abendschulkurs gemacht. Fernstudium.
Nee, ich habe dann meinen Meisterbrief gemacht. Und das habe ich dann gut handeln können mit dem Klinikum, weil ich ja von früh bis Mittag immer gearbeitet habe. Danach konnte ich dann lernen. Und wenn ich einen Nebenjob hatte, dann habe ich dann auch dafür genutzt, um meine praktische Prüfung sozusagen für meinen Küchenmeister absolvieren zu können überhaupt. Weil da braucht man natürlich auch sehr viel Erfahrung. Und deswegen habe ich nebenbei im Kempinski Hotel damals am Hotel gearbeitet. Entschuldigung, im Kempinski Hotel am Flughafen gearbeitet. Was jetzt aber das Hilton dann wurde. Genau, dort habe ich dann nebenbei gearbeitet, um ziemlich viel dazu zu lernen. Und noch in ein paar kleinen Gourmet-Restaurants in Pasing.
Dann ist es auch jetzt eine super Möglichkeit, um mal tatsächlich in das Thema Essen einzusteigen, oder?
Unbedingt.
Also, wie ist das jetzt erstmal von der Tätigkeit bei dir? Wie viel kochst du eigentlich noch gerade persönlich? Also okay, jetzt ist gerade Corona, aber sagen wir nach Corona wieder. Wie viel wirst du wieder selber kochen und wie viel bist du Restaurantleiter und Manager?
Mein Hauptgrund damals war ja tatsächlich, dass ich mein Restaurant deswegen öffne, weil ich nie den Job gefunden habe oder das Team gefunden habe, wo ich mich wirklich wohlfühle. Wo ich wirklich zu Hause bin, sage ich mal. Und trotzdem immer gearbeitet habe, also als Koch, bis man da mal eine Stelle bekommt, dass man überhaupt Geld verdient als Koch. Ist ja eigentlich ganz unmöglich. Auch als Meister in München, das war ja, da lacht mich jeder aus, wenn ich dann Preis sage, ja. Aber wenn man mit 10 Euro die Stunde als Meister nach Hause geht, sage ich mal, dann denkt man, hey, da macht man irgendwas falsch. Und man arbeitet ja trotzdem wie ein Tier, als wäre es sein eigenes Restaurant, ja, oder als wäre es seine eigene Firma. Man gibt ja sein Bestes. Aber ja, genau, ich habe mich nie irgendwo tatsächlich zufrieden gefühlt, weil immer war irgendwas, die Mitarbeiter ständig nicht da oder die Mitarbeiter überhaupt nicht so in meinem Milieu tätig. Und deswegen haben wir gedacht, hey, ich arbeite so viel, mach doch dein eigenes Restaurant auf. Du weißt genau, was du kannst. Du hast so viel Erfahrung gesammelt und du weißt auch genau, was du deinen Mitarbeitern vor allem, deinen Angestellten, geben möchtest, was du vielleicht nie bekommen hast. Und deswegen habe ich dann stark an meinem Konzept geplant für mein eigenes Restaurant. Mhm. Und dann war ich ja erstmal in der USA. Genau, weil ich die Nase voll hatte von diesem Angestelltensein, bin ich nach Amerika gegangen, um als Private Chef zu arbeiten. Für Familien. Weil ich habe damals Urlaub gemacht, da erinnere ich mich ganz gut, war ich circa 3 Wochen, glaube ich, in San Francisco. Und da habe ich einen ganz netten Kerl kennengelernt, der eine deutsche Konditorei dort hat. Und bei dem durfte ich dann für die Familie arbeiten. Und er hat einen Kumpel, der hat auch noch ein Restaurant. Und für ihn durfte ich dann auch noch arbeiten nebenbei. Es war ein portorikanisches Catering. Und da habe ich mich dann 6-7 Monate über Wasser gehalten und von früh um 5 bis nachts um 12 gearbeitet. Also es war ziemlich, ziemlich viel Arbeit.
Krass.
So 6 Tage die Woche. Aber das war gigantisch. Also ich habe mich echt gut gefühlt, weil das, ich weiß gar nicht, ob man so beschreiben kann, dass es ein Work-Life-Balance ist, ne? Weil man ja eigentlich keinen frei hat. Aber das war einfach, man hat sich gut gefühlt. Also das, was ich, mich hier nie gefühlt habe, ja.
Das heißt, du bist aber jetzt eben mit all diesen Erfahrungen schon in der Position, dass du sagst, du willst in deinem eigenen Restaurant das verwirklichen, was du wirklich gut kannst. Du willst das verwirklichen, was oder das den Leuten mitgeben, was dir vielleicht gefehlt hat. Vielleicht kannst du das beschreiben. Was heißt das eigentlich konkret? Also zum Beispiel jetzt wirklich mal konkret übers Essen gesprochen. Für was steht denn Bobby Schulz beim Thema Essen?
Ja, das ist es so. vor allem keine Fertigpulver. Ich habe damals schon, wie ich im Klinikum gearbeitet habe und nebenbei meinen Meisterbrief gemacht habe, habe ich Ärger bekommen. Das war so geil, ich erinnere mich. Ich habe gekocht für, ich glaube, 370 Leute, sowas hatten wir jeden Tag. Und die Leute, es gibt immer verschiedene Posten in der Küche eigentlich. Der eine macht die Beilage, der andere macht zum Beispiel Fleisch, Fisch, der andere macht Soßen, der andere macht Salat oder Desserts. So, und das Fleisch haben wir tatsächlich immer frisch gemacht eigentlich, auch Bolognese und so. So, dann habe ich die gekocht, dann kam der stellvertretende Küchenchef und dann sagt er, Bobby, wir sind ja kein Gourmet-Restaurant. Das Essen muss warm sein und man muss es essen können. Aber es muss nicht so gut schmecken, wir sind ja kein Gourmet-Restaurant. Dann habe ich gedacht, hä? Halbe Stunde später kommt der Direktor, der Küchendirektor, der Chef vorbei, probiert auch und sagt, Bobby, haben Sie den Soßenansatz hinten genommen? Ich so, bitte? Ob Sie den Soßenansatz genommen haben? Ich so, nee. Für was bestellen wir das überhaupt? Naja, vielleicht für die Köche, die keine Ahnung vom Kochen, habe ich gesagt. Auf jeden Fall, genau. Und das war halt so eine geile Sache. Aber mir ist ultra wichtig, keine Fertigpulver, ja, irgendwelche Zusatzstoffe. Maria hilft, sagt man in der Gastronomie, für Gemüsebrühe aus dem Eimer und. Also sowas gibt es bei mir nicht. Selbst die Nudeln mache ich selber. Das war für uns auch sehr wichtig. Wir backen unseren eigenen Kuchen. Unsere Gerichte, welche wir jetzt auch mittlerweile in Gläsern abpacken, die sind einfach nur, wir machen unsere eigenen Pasten sozusagen, also eine eigene Currypaste. Wir machen es alles aus frischen Gewürzen, aus frischen Ingwer, Koriander, wo wir dann unsere Paste herstellen. Also wir schauen drauf, dass wir wirklich keine Fertigprodukte haben, Hefeextrakte oder sonstiges für Allergiker oder auch für Feinschmecker.
Kann man euer Essen in eine bestimmte Richtung oder ein bestimmtes Genre einordnen? Es gibt ja sowas wie mediterran oder asiatisch oder Hausmannskost.
Ja, genau. Also ich würde sagen, im Theatergarten so italienisch, französisch, weil, wie gesagt, zum einen haben wir die Pasta, welche wir selber machen. Da haben wir so 3-4 verschiedene Pasta-Gerichte auf unserer Karte. Wir haben tatsächlich eine ganze Speisekarte nur für Veganer gehabt. Und sonst auch Flammkuchen, was jetzt in die französische Region eher geht und auch die Desserts. Und sonntags haben wir dann auch immer mal einen Braten mit drauf gehabt. Aber wir haben schon immer versucht, uns nicht so fleischlastig hier zu positionieren.
Kommt das auch von dir aus, weil du selber zum Beispiel nicht so viel Fleisch isst oder vielleicht sogar Vegetarier bist?
Ja, genau. Also definitiv kommt das auch von mir her. Ich selbst kaufe für mich persönlich kaufe ich keine Wurst oder Fleisch, aber das auch mittlerweile seit 10 Jahren schon. Das habe ich irgendwann mal aufgehört. Es war zum Anfang tatsächlich sehr schwierig, weil ich das 3-4 Mal am Tag gebraucht habe. Also zum Frühstück schon Wurst aufs Brötchen, da dies, Mittagsfleisch. Und wenn es abends irgendwelche gebackenen Aufläufe gab, dann habe ich mich immer gefragt, hey, wo ist das Fleisch? Ne? Aber irgendwann, wie das noch früher so aktuell war, sagt man, dass man darüber diskutiert hat, hey, warum bist du Vegetarier, warum bist du Veganer? Und ich bin Veganer und so, aber hey, du hast so eine Ledertasche und all diese Sachen, diese ganzen Argumente, ja, Tierquälerei und das und das. Und irgendwann kam jemand und hat gesagt, ich fühle mich besser. Fleisch ist so Ballaststoff und der Körper verarbeitet es ziemlich schlecht, schwer, deswegen ist es ein Ballast. Und sie fühlt sich ziemlich viel besser, seitdem sie kein Fleisch mehr isst. Und dann habe ich gedacht, okay, weil ich damals viel Sport gemacht habe, habe ich gedacht, das teste ich doch mal aus. Das ist für mich ein Grund, ein Anhaltspunkt, möchte ich ausprobieren, ob das stimmt. Eine Woche, da habe ich gedacht, okay, war schwierig die erste Woche. In der zweiten Woche habe ich gedacht, ich esse mal wieder ein Stück Fleisch. Aber mir ging es so gut nach diesen 2 Wochen, habe ich wieder ein Stück Fleisch gegessen und mir ging es dann echt wieder nach dem Essen tatsächlich wieder ein bisschen schlecht. Und so wurde das dann immer besser. Mittlerweile esse ich schon ab und zu Fleisch und Fisch, aber ich schätze mal so einmal in 2-3 Wochen esse ich was. Aber für mich selber zu Hause kaufe ich nichts. Also wenn ich Fleisch oder so esse, dann esse ich es halt außer Haus. Wenn ich mal eingeladen bin bei Freunden zu Hause am Tisch, dann verzichte ich jetzt nicht drauf und mängel hier ist vegan oder sonst was oder vegetarisch, sondern ich esse es einfach und ja, solange die Qualität passt, sage ich mal, ne?
Ja. Und jetzt krasser Themenbruch, aber da will ich unbedingt drüber sprechen. Du bist ja um die Welt gereist. Du bist in China gewesen und hast da ein Kampfsportkloster, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, besucht. Ja. Was hat dich dahin getrieben? Was hast du mitgenommen?
Aber wir hatten von früh um 6 bis abends um 19 Uhr hatten wir jeden Tag Training. Also Montag bis Freitag. Samstag, Sonntag war frei. Das hat man auch gebraucht. Man hat so viel gelernt, das ist Wahnsinn. Man hat sich wirklich die ersten 2 Wochen die Seele aus dem Leib raustrainiert. Also ich war wirklich, wir hatten mittags eine Pause von einer halben Stunde. Ich habe nur gehechelt, als hätte ich Asthma. Mir ging es so dreckig. Ich habe mich gefragt, wieso ich das überhaupt mache. Wieso ich hier freiwillig bin. Es war schmerzhaft. Es war so schmerzhaft. Aber ja, es war geil. Nach 2 Wochen wurde es immer besser. Und nach 4,5 Wochen habe ich es dann geschafft, mir das Bein, den Fuß zu brechen, leider. Aber diese, die Kraft, die innere Kraft, sage ich mal, durch das Meditieren auch, was wir tatsächlich nur 2-mal in der Woche tatsächlich gemacht haben, aber durch dieses Meditieren hat der Körper so viel Energie bekommen dort, was ich dann halt komplett umgesetzt habe in meinen Businessplan, sage ich mal.
Ist diese innere Kraft und diese Ausdauer und dieses Durchhaltevermögen ein Aspekt in deinem Beruf?
Ja, also ohne das, sage ich mal, hätte ich tatsächlich auch schon aufgegeben. Aber dann sieht man wieder, also dann kommt wieder der Gedanke zurück, hey, du hast schon viel Härteres durchstanden, du hast schon viel Härteres durchlebt. Wie gesagt, also das ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt trotzdem als Startup, als Jungunternehmer einfach ein Restaurant oder ein Imbiss aufgemacht habe. Ich habe ja hier tatsächlich 11 Mitarbeiter beschäftigt und ich habe ja wirklich 600 Personen, die in eine Vorstellung gehen. Also wenn ich abends um 20 Uhr eine Vorstellung habe, kommen hier 600 Leute ins Theater. Von den 600 Leuten können hier ca. 150 essen, die fast zur gleichen Zeit essen, wo ich alle Produkte frisch mache, frisch koche. Die haben eine Auswahl von 14 Gerichten auf der Speisekarte, die jetzt mit der Minute erst gekocht werden. Also mein Gemüse ist zwar vorgeschnitten, ja, aber ich muss es anbraten. Ich muss die Nudeln kochen, all diese Sachen. Dann habe ich noch einen Kiosk direkt daneben, dass die restlichen Leute, also von den 600 Leuten, 150 im Restaurant, dann noch vielleicht 100 Leute an den Kiosk gehen, wo Getränke, Eis, Bratwürste, belegte Brötchen verkauft werden. Ja? Als Jungunternehmer, sage ich mal, ohne einen Partner, würde ich das wahrscheinlich nicht empfehlen. Von nichts auf 180 Vollgas.
Jetzt ist die Zeit leider schon so arg vorausgeschritten, aber ich würde so gerne noch wissen, wie ein Tag in deinem Leben als Restaurantleiter aussieht. Vielleicht so in 5 kurzen Sätzen. Wann geht's los? Was musst du alles machen? Wann fällst du in die Haier?
Ja, ich habe jetzt gestern tatsächlich erst mit einem guten Freund telefoniert, der mir damals geholfen hat, also vor 2 Jahren, als ich das 2. Restaurant dann aufgemacht habe, beziehungsweise in der Festspielzeit der Richard-Wagner-Festspiele geführt habe, hat er mir mal ausgeholfen die erste Woche. Da ging es ziemlich hart zu. Also ich bin früh um 7 aufgestanden, als meine Brötchenlieferung vom Bäcker kam, um diese Brötchen dann aufzuschneiden, zu beschmieren, zu belegen für Bayreuth, für die Festspiele in Bayreuth. So, also habe ich um 7, hat der Wecker geklingelt, dann war ich da meistens um 7:30, sage ich mal, 7:30 in meiner Küche im Theatergarten, habe vorbereitet für Bayreuth. Dann bin ich dort hingefahren, um 10 sowas, habe dort alles aufgebaut, habe die Fensterrouletten hochgezogen, ja, das ganze Essen vorbereitet, Gulasch gekocht, Hirschgulasch gab es dort, selbstgemachte Semmelknödel, Serviettenknödel, Kartoffelklöße in Rahmschwamm, all solche Sachen, belegte Semmeln mit Lachs. Ja, so, dann bin ich mittags um 12:30 circa, kam dann der erste Mitarbeiter, der mich dann abgelöst hat, nachdem alles schon vorbereitet war. Dann bin ich zu meinem Salat, zu meinem Gemüsehändler gefahren, um Salat zu kaufen für den Theatergarten wieder, der abends um 17 Uhr die ersten Gäste empfängt. Salat eingekauft, Salat gewaschen, vorbereitet fürs Abendsgeschäft. Dann habe ich im Theatergarten à la minute gekocht bis ca. 20.30 Uhr, bis die Vorstellung dann um 20 Uhr losging, noch kurz alles weggeräumt. Und um 20.30 Uhr dann habe ich meine Mitarbeiter alleine gelassen. Die haben dann nur noch den Kiosk für Getränke offen gehabt in den Pausenzeiten. Und ich bin in der Zeit wieder nach Bayreuth gefahren, wo dann noch das Geschäft erst richtig losging, beziehungsweise der zweite Ansturm, sage ich mal, kam in den Festspielen, weil die sind ja manchmal bis abends um 10, um 11 gewesen. Also bin ich dorthin, habe dort abends Flammkuchen gebacken und Salate gemacht, Käseplatten. Genau, also dann um 1 Uhr, als der letzte Gast verschwunden war, habe ich dort in Bayreuth bei den Richard-Wagner-Festspielen das Restaurant wieder geschlossen. 1 Uhr meistens sowas, 1.30 Uhr. Bin nach Hause wieder nach Trebgas gefahren, um dort dann alles fertig zu machen für die Buchhaltung, Kassenabrechnungen und. Pläne schreiben für die nächsten Tage. Und bin dann so meistens um 4 Uhr ins Bett gekommen, dass ich dann wieder um 7 aufstehen kann. Und dann habe ich manchmal tatsächlich noch mit einem Kumpel geschrieben, also der auch selbstständig ist, als Schreiner. Und dann fragt er mich so früh, sag mal, Diggi, bist du eigentlich gerade aufgestanden oder bist du noch gar nicht ins Bett gekommen?
Ja. Krass, das klingt auf jeden Fall nicht nach viel Schlaf, klingt nach wahnsinniger Aktivität. Bist du denn eigentlich privat auch so ein fleißiger Koch oder bist du privat dann vielleicht sogar das Gegenteil?
Also privat koche ich tatsächlich, für mich selber koche ich eigentlich mega ungern, weil da fehlt mir die Liebe dazu, für mich selbst zu kochen. Ja, ich koche gerne für andere.
Ey, mir geht's genauso. Ich sag's ganz ehrlich, also ich bin ja überhaupt kein Koch beruflich, aber für mich selber macht Kochen echt keinen Spaß, echt mit anderen oder für andere.
Ja, aber, wenn dann für andere, ne? Ja. Also mir, ich sehe es genauso. Das ist irgendwie Tristesse, wenn man da für sich steht. Und dann kann es sogar richtig geil werden, aber wenn man das irgendwie mit keinem teilen kann, ist es irgendwie blöd. Vielleicht auch, weil man sich so, und vielleicht ist es meine Eitelkeit an der Stelle, ich will mich so ein bisschen auch dann beweisen, aber nee, ist nicht schön, für sich selber zu kochen,
genau.
Das
sehe ich genauso.
Vielleicht noch kurz zum Thema Eitelkeit, weil Instagram-Game, Insta-Food, Hashtags, YouTube. Wie stehst du zu dem Ganzen? Du hast ja jetzt auch einen YouTube-Kanal eröffnet. Du hast eine eigene Webseite, wo du jetzt in der Corona-Zeit auch was vertreibst. Wie stehst du eigentlich zu dem Thema Social Media und Essen?
Ja, sehr, 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 sehr gute Frage. Also, wenn ich ehrlich bin, ich hasse es. Also nicht das, was ich mache, sondern Social Media. Ich hasse es, ich hasse es. Und es war schon immer so, das ist furchtbar. Also ich war immer ein nicht ein pragmatischer, sondern ein Macher, sage ich mal, der aber mit seinen Händen arbeitet. Ja? Und nicht einfach über einen Bildschirm, sage ich mal, irgendwie was postet, sage ich mal. Ich will mit meinen Händen was arbeiten, ich bin Handwerker. Ob es jetzt Kochen ist, irgendwas, egal was, aber ich muss machen. Ich kann nicht auf dem Stuhl die ganze Zeit sitzen und nichts tun. Und als ich damals in Amerika war, haben die gesagt, hey, wie ist denn dein Instagram-Account? Ich so, ich habe kein Instagram. Wie, du hast kein Instagram? Du brauchst Instagram. Du arbeitest hier privat und so, du bist Private-Chef, du brauchst Instagram. Das ist das A und O, das ist wichtig. Und ich sagte, okay. Und nachdem der Zehnte mich darauf angesprochen hat, dass ich Instagram brauche, habe ich mich dann überreden lassen und endlich mal Instagram langsam angefangen. Mal ein Bild hochgeladen und mal dies gemacht. Also nicht so professionell wie die meisten Influencer, aber ich habe damit angefangen. So, mittlerweile ist ja ganz gut, man kann ja auf Instagram was posten und direkt auf Facebook gleichzeitig verlinken, dass man es dort gar nicht mehr separat führen muss. Ja, also da, ich muss mich wirklich aufraffen, pushen, damit ich da überhaupt was mache, weil das ist für mich, das ist eine andere Welt. Also ich lebe gerne mit meinen Mitmenschen persönlich, in Person. Also ich sage ihm gerne Hallo persönlich, aber nicht übers Internet.
Ja.
Und das ist halt, das ist für mich eine andere Welt, ein anderes Arbeiten, sage ich mal.
Ich verstehe genau, was du meinst. Ganz hundertprozentig genau, was du meinst. Diese ganze, also ich bin da immer sowieso so kritisch gewesen, sogar als Medienstudent bin ich auch irgendwie so ein gefühlter Opa, was das Ganze angeht. Bei mir ist immer so der Punkt, so ich weiß nicht, das ist so oft so aufgesetzt, ne? Und das ist irgendwie halt so eine Glitzerwelt ist, die man selber, und eigentlich ist man nur sich selbst am Vermarkten die ganze Zeit. Das wirkt bei manchen wirklich so lame, ne? Aber wie du richtig sagst, man braucht es. Also mir wird es auch mal wieder gesagt, man braucht es halt.
Wie du sagst, vermarkten ist richtig, genau. Und genau das, zum einen habe ich gesagt, für den Theatergarten brauche ich es nicht, weil wir sind komplett ausgelastet. Aber dann habe ich es für meine Person habe ich es dann gebraucht, vor allem durch Corona. Also habe ich es dann wieder ein bisschen besser, mehr gemacht. Dann habe ich meine Gläser produziert, also meine handgemachten Produkte, wie Nudeln und so, was wir vorher gemacht haben, habe ich dann für den Außerhausverkauf gemacht oder beziehungsweise für einen Shop, für einen Supermarkt. Und dadurch habe ich dann auch wieder natürlich das Social Media gebraucht. Und diese Cocktail-Videos, wo du angesprochen hast, auf YouTube, die habe ich dann gemacht, weil ich ja niemanden kennenlerne jetzt. Also ich kann ja mit keiner Person interagieren. Ich kann ja niemanden Hallo persönlich sagen. Und es kommt ja auch niemand Neues auf mich zu, der mich kennenlernt oder mal kennengelernt hat oder sonst was. Also muss ich irgendwie schauen, hey, wie komme ich an die Personen jetzt ran? Also habe ich versucht, beziehungsweise ich habe es gemacht, YouTube-Videos zu machen, was sehr, sehr schwierig für mich ist, weil ich habe keine Ahnung von der Kamera, dem Mikrofon, die Darstellung vor der Kamera arbeiten, ein bisschen da in die Kamera reinquatschen, weil ich sehe mich ja selber eigentlich nicht. Mein Ziel war dafür, mich zu vermarkten, mit der Hoffnung, dass irgendeine Person mich sieht und darauf anspricht, hey, du bist ja ein cooler Typ. So einen wie dich brauchen wir. Hast du nicht Lust? Das ist mein Ziel, sag ich mal.
Ja, und jetzt bist du im Podcast gelandet, überhaupt im, bei den Unbekannten, im besten Vermarktungsbereich.
Ohne Witz, darum sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, www.bobbyschulz.de, oder? Da kann man doch deine Gerichte bestellen. Ich habe sie selber schon mal probiert und du lieferst ja in alle Welt. Du hast mir damals in unserem Interview, das wir einst führten, auch erzählt, du hast schon ins Ausland, glaube ich, mal geliefert, ne? Deine Gläser, die wirklich mit super Soßen dabei sind und mit super Nudeln auch, die, glaube ich, auch aus Eigenproduktion sind. Also bestellt das Zeug, Leute da draußen.
Yes, und jetzt ganz zum Schluss, Bobby, vielleicht hättest du für uns einen Tipp, irgendwas Leichtes zum Abendessen. So, was können wir uns machen, schnell auf die Hand, und vielleicht noch einen Cocktail-Tipp, so. Das wäre super, oder? Und super, damit, und ich super. Glaube, dann kann man auch unsere Hörerinnen und Hörer aus diesem Podcast
entlassen,
genau.
Ja, es kommt, also einen Salat würde ich jetzt auf Abend nicht empfehlen, weil es halt auch wieder schwer im Magen liegt und schwer verdaulich ist, auch wenn es sich leicht anhört, aber vor allem Gemüse. Einfach entweder gekochtes Gemüse oder gebratenes Gemüse oder auch Nudeln, je nachdem. Also ihr schaut ja sehr sportlich und schlank aus.
Danke.
Da kann man auch Kohlenhydrate abends noch essen, ja? Wir haben es ja jetzt erst um 7. Und
am 15. März.
Am 15. März um 7. Ja. Das können wir schon sagen, das ist 15. März um 7.
Genau, ihr könnt euch natürlich mega geile handgemachte Nudeln von Bobby Schulz einfach in euer gekochtes Wasser reingeben, 6 Minuten kochen lassen, rausnehmen, abtropfen und dann einfach so ein veganes Chili, was ich auch produziere, ja, kurz in die Mikrowelle oder ein Töpfchen geben, heiß machen, einfach drüber schütten und genießen.
Top. Und hast du noch einen Cocktail?
Natürlich, einen dazu passt natürlich ein mega guter Cocktail, je nachdem, wie lange ihr wach bleiben wollt heute. Entweder der Espresso Martini, der gibt euch noch einen richtigen Kick durch den Koffeingehalt. Den findet ihr natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal, auch Bobby Schulz. Ein bisschen Espresso, ein bisschen Wodka rein, kleines bisschen Zuckersirup und dann das Ganze schön mixen mit Eis. Oder natürlich, ihr nehmt euch auch einen Amaretto Sour, aber da findet ihr schon was.
Alter, also Bobby, dafür, dass du so auf Kriegsfuß mit Social Media stehst, kannst du Hammer verkaufen. Sehr nice, sehr, sehr nice.
Super. Bobby, es bleibt einfach nur eines zu sagen. Ganz, ganz herzlichen Dank und dir ganz viel Erfolg mit Corona und auch nach Corona weiterhin.
Das ist lieb. Vielen, vielen Dank für den heutigen Abend.
Danke dir, Bobby. Mach's gut. Ciao.